Jesus lebt. Amen. Jesus rettet. Amen. Jesus siegt. Amen. Und das ist ein Punkt unter unsere Gebetsanliegen, die wir jetzt gesagt haben. Heute Morgen bin ich erinnert worden an ein Wort aus dem Epheserbrief, wo Paulus seine Gemeinde grüßt und sagt: Nun auch ich, nachdem ich gehört habe von euren Glauben an den Herrn Jesus Christus und eurer Liebe zu allen Heiligen, seid ihr. So ist es mir heute Morgen gegangen, als ich da bin. Jetzt auch ich bete. Meine Fresse, wer macht das noch? Das macht doch niemand mehr. Gebet ist etwas, wenn ich einen Unfall kann und sage, Herr, hilf mir. Oder wenn ich eine Prüfung kann, Herr, hilf mir. Gebet ist eine Disziplin, wenn man das überhaupt so sagen darf, die uns Christen ansteht, dass wir sie leben. Eine Disziplin, wo wir trainiert sein müssen, dass wir nicht schwach werden. Aber der Speckgürtel, wo wir drin leben in Mitteleuropa, wo uns seine Harmlosigkeit zurückgezwängt hat, weil wir ja alles haben. Wer betet denn heute noch fürs Brot? Wer betet heute noch fürs tägliche Brot? Vielleicht, wenn es kein Nutella daheim hat, für Nutella, aber fürs Brot. Wir sind der Existenziellen, vom existenziellen Leben so weit weg, dass ich habe richtig Freude, dass da, und da möchte ich euch als Gloria weitergeben, ihr danke euch, dass ihr betet. Ich danke, der Geist Gottes geht aus und sucht nach denen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm stehen. Er findet sie da. Der Geist Gottes geht aus und sucht nach denen und schreit nach denen, die für ihn in Riss treten. Liebe Freunde, das ist nicht einfach nur etwas, was man macht, das hat Wirkkraft. Wenn das mehr würdet machen, würde ich sagen, würde es uns in Europa besser gehen. Aber weil wir, wie das auch der Thomas vorhin gesagt hat, wir uns schon damit abgefunden haben, man hat sich so überall angepasst, merke ich mir gar nicht, dass das, was in der Landeskirche passiert, eine Schuld ist, die viele Leute auf sich geladen haben, weil sie nicht gebetet haben. Sie haben das Gebet vergessen. Und das Beten heisst ja nicht einfach die Hände falten. Das Beten heisst, in dem Moment vor Gott stehen. Ich will euch heute noch einiges dazu sagen, aber doch, bevor ich anfange, würde ich dann nicht bitten, euch noch etwas zu sagen von ihrem Einsatz.
Es ist ja so, wir brauchen das Gebet ganz dringend natürlich auch, wenn wir auf die Straße gehen am Freitag. Und ich habe etwas Schönes erlebt in Spanien. Eine Frau, die sich erst dieses Jahr für Jesus entschieden hat, hat gesagt, Annette, jetzt bete ich jeden Freitag für euch, wenn ihr auf die Straße geht. Ich habe jemanden, der jeden Freitag für euch betet. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe einen Einsatz gemacht mit jemandem von eurer Gemeinde. Mit dir. Ich bin so überrascht gewesen. Der Nachmittag war so gesegnet gewesen. Und ich würde jederzeit wieder gehen, weil sie liebt mich. Und das hat mir so gut getan. Ich habe vor 2 Jahren ist meine Mutter gestorben, zu Jesus gegangen. Und ich vermisse sie schon ab und zu. Einfach so, dass umarmt werden, die Liebe, fast wie wenn meine Mutter da gewesen wäre. Und das hat mich so geschätzt. Es gibt einen Vers in der Bibel, wo das noch sagt. Jesus sagt, wenn wir uns einander lieben, an dem wird die Welt erkennen, wer er ist. Ganz einfach. Wir haben ein Ehepaar angesprochen. Die Frau sagt mir, wissen Sie, ich wollte nichts wissen von Gott. Ich wollte nichts wissen von dem, was sie mir sagen wollen. Sie schaut zu ihrem Mann und der Mann sagt, wieso schaust du mich jetzt an? Und was dann kommt, hätte ich mir auch nicht erwartet, gell, Lotti? Er hat sich wie zum Drachen aufmutiert fast und hat alles, was er je immer Christ hat, mal will er einen Kopf werfen, gesagt, über das ganze Unrecht in der Welt. Und dann sagen wir ihm, dass Gott ihn liebt. Wir zwei sind da gestanden und haben tief Luft geholt. Und dann sagt die ist noch näher bei ihm gestanden als ich, wissen Sie, auch das beschäftigt mich sehr, das Unrecht in der Welt. Und der Mann ist abgefahren und sagt, aber das, was sie machen, finde ich gut. Ich habe ihn auch angelacht und gesagt, ah, okay. Aber in dem Moment sind die beiden wie von Gott berührt gewesen, wo ich die Frau und auch ihn gefragt habe, ob sie das Geschenk wollen annehmen, das Gott für sie hat. Die Frau hat sofort gebetet, hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Und der Mann ist einfach ganz nah bei ihr gestanden und ich habe gemerkt, er betet eigentlich mit, einfach innerlich. Ich habe ihn nachher gefragt und er hat gesagt, ja. Wissen Sie was, hat er gesagt, wenn es meiner Frau gesundheitlich wieder besser geht, dann wäre das das größte Geschenk für mich. Die Frau ist am Rollator gelaufen, sie ist ja noch nicht so alt. Sie hat eine Krankheit, die wir nicht wissen, aber wir haben ihr können sagen, Gott heilt. Und die beiden sind so dankbar gewesen, dass sie sogar mir erlaubt haben, ein Bild zu machen, nach dem, was vorher gelaufen ist, unglaublich. Und sie haben sich wunderbar hergestellt, sie sind aus Deutschland. Und unser Gebet ist, dass Gott ihnen begegnet, jeden Tag, dass sie erleben, dass er hilft, dass er heilt und dass auch der Mann wirklich merkt, wenn er Jesus hat, hat er alles, was er braucht.
Amen. Danke vielmals. Ihr merkt, es ist wichtig zu wagen, den Speckgürtel, der einem schützt, zu verlassen, aus unserer mitteleuropäischen Bequemlichkeit auszubrechen, aus der Harmlosigkeit zu verwachen und das Evangelium, das rettet, auch dann zu sagen, wenn man am Anfang ein bisschen verklüpft und sagt, oh, das muss ich jetzt nicht haben. Es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, aber wir stellen uns dem auch heute Morgen, indem wir von euch sind, weil auch das Evangelium sagen oder Leute herauszufordern, ist nicht immer einfach. Manchmal denkt man, die wissen das doch schon alle. Und manchmal denkt man, oh, da hat es Leute, die leben so vorbildlich, was will ich denen sagen? Aber ich jetzt mal da. Und ich wage es wieder. Das Gebet, das ist etwas, was ganz interessant ist. Das fordert uns raus. Und im 2014 habe ich mal einen Infobrief geschrieben. Und dort heißt auf: Wacht auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und da drinnen habe ich geschrieben 4 Gebete, die dein Leben verändern. 4 Gebete, die dein Leben verändern. Und das ist auch gerade das Thema für heute: 4 Gebete, die dein Leben verändern. Wenn ich jetzt da würde fragen, was sind eure Erfahrungen mit Gebet? Ich glaube, ich hätte ganz viele verschiedene Antworten. So sage ich, jede Menschengruppe hat so seine eigene Gebet. Und jeder kennt das, dass das Gebet einem manchmal nicht gerade auf der Zunge liegt, sondern dass man sich entscheiden muss zum Gebet. Und Leute nennen das den Gebetskampf. Sie nennen das Gebetskampf, dass sie endlich zum Beten kommen. Aber das ist noch kein Gebetskampf. Dass man betet, dass man sich in die Gegenwart Gottes stellt, das ist eine Entscheidung. Und dann fängt der Kampf an. Und dann kommt die Erfrischung. Dann kommt die Herausforderung, unser Land Gott zu weihen, zu bitten, in den Riss zu stehen, sich das vorzustellen. Das ist das Schöne, was wir können. Als Menschen können wir uns vorstellen, wo Gott uns durchhaben will. Wir können in die Gegenwart Gottes stehen und wir können unsere Hand auf die Schweiz legen. Im Geist. Mein innerer Mensch macht das etwa dir. Der ist so klein, aber der ist sehr kräftig. Und der legt seine Hände auf die Alpen, der legt seine Hände auf den Bodensee und überall, wo gerade etwas läuft. Und dann beten wir dafür. Die Gedanken dürfen wir haben. So entstehen Psalmen in unseren Herzen. Das Gebet ist etwas Wunderbares. Und das werden wir jetzt miteinander anschauen. 4 Gebete, wo dein Leben verändert. 4 Gebete, wo Menschen verändert. Sagen wir es mal so, wo jeder verändern kann. Gebet ist Gemeinschaft. Gebet ist nicht ein Vorsatz, sondern wir gehen in eine Beziehung, wir reden da mit jemandem, der wirklich da ist. Das erste Gebet ist das rettende Gebet, das wir anschauen. Das zweite Gebet, das wir anschauen, ist das Allzeitgebet. Das dritte Gebet ist das Verheißungsgebet. Das ist für mich ein Erlebnis, das ich immer wieder feststelle. Leute wissen nicht, wie man mit Verheißungen umgeht. Und das werden wir schnell ein bisschen neuer anschauen. Und das Letzte ist dann das anhaltende Gebet. Das sind die vier Sachen, die uns heute beschäftigen. Zum Ersten möchte ich gar nicht so viel sagen, weil ich das als Evangelist ja immer wieder mache, aber doch will ich darauf eingehen, weil das ist das Gebet Nummer eins. Es ist ein Unterschied, ob ich zu Gott gehöre, sein Kind bin und zu ihm bete, oder ob Gott mir eine ferne Person ist, wo ich keine persönliche Beziehung habe. Wo meine Kinder klein gewesen sind und ich sie gerufen habe vom Spielplatz, dann sind sie zu mir gekommen. Weil ich ihren Vater bin. Versteht ihr das? Aber wenn ich ein fremdes Kind gerufen hätte oder ihm etwas sagen wollte, dann wäre die Kinderschutzpolizei da gewesen. Aber wenn eine Beziehung da ist, ist das Gebet etwas ganz anderes. Und darum ist das Gebet so wichtig, dass ein Mensch betet, Herr Jesus Christus, das rettende Gebet, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich bin ein Sünder, ich bin getrennt von dir. Ich habe deine Stimme gehört in meinem Herz, in dieser Predigt oder in dem Zeugnis oder in dem Gegenüber, wo du mir jetzt gerade gezeigt hast. Und sie hat mit mir geredet und jetzt bitte ich dich, Jesus Christus, komm in mein Leben. Erfüll mich. Das ist nicht rhetorisch, sondern Tatsache. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Du hast versprochen, wer mit dem Mund bekennt und von meinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wird gerettet. Amen. Als Evangelist, wenn man das öfters erlebt, dass jemand zum Glauben kommt, dann muss man aufpassen, dass die alte Natur einem nicht übermannt und sagt, ja, es ist gut, bist Christ geworden. Ich zwinge mich immer wieder in den Moment hinein, wo unsere Kinder im Spital auf die Welt gekommen sind. Das Erlebnis, hey, da flutscht das Kind raus und das lebt. Und in dem Moment habe ich eine Verantwortung. In dem Moment habe ich, wie hältst du das? Als Mann ist das immer so ein Problem, wäre ja auch so möglich. Aber, und dann sollst du das baden und ja, genau so ist es. Und wenn ich das in meinem Herzen zulasse, kommen mir sogar Tränen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Weil das ist, wie das gewaltig ist. Ein Mensch schnauft zum ersten Mal den Geist Gottes. Es ist nicht die Luft, die wir da haben, aber jedes Kind, das auf die Welt kommt, wenn es schnauft, dann ist die Mutter glücklich, der Vater ist glücklich. Wenn ein Mensch das Gebet spricht, Herr Jesus, komm in mein Leben, schnauft das erste Mal. Und das Schnaufen darf nicht aufhören. Und unsere Verantwortung für die Person ist riesengroß. Niemand setzt sein Kleinkind irgendwo an die Bahnhofstrasse und sagt, schau mal, wie du durchkommst. Nein, das wird umgeben, umworben, umbettet. Eine Mutter läutet nicht erst nach 3 Tagen an, du bist jetzt auf die Welt gekommen, hast dich schon zurechtgefunden. Nein, da ist mehr, da wird Essen hergebracht. Das ist alles das, was wir vergessen, wenn wir Leute gewinnen für Jesus, dass wir unsere Gemeinschaft, unser Herz öffnet und versorgen. Das gehört zu dem Gebet dazu. Aber das Gebet ist wichtig. Weil und jeder, der das nicht gesprochen hat, der da innen sitzt, sage ich, das ist lebensentscheidend. Das ist entscheidend zwischen Himmel und Hölle, das Gebet. Niemand stolpert ins Christsein. Niemand ist heute Morgen aufgewacht, oh, jetzt bin ich Christ. Super, bin ich vorne nichts. Das passiert nicht. Christus erwartet von uns eine Antwort, dass wir sagen, Herr Jesus, ja, ich will das. Aber wenn du in einer christlichen Familie auf die Welt gekommen bist, ist das keine Entscheidung. Wenn du in einer Garage geboren bist, bist du auch kein Auto. So hat es der Wilhelm Busch mal gesagt. Es langt nicht, christlich zu leben, sondern es braucht, dass der Christus in dein Leben kommt. Wie er dort mal in unsere Welt geboren ist, an Weihnachten soll er in deinem Herz geboren werden. Und darum ist das Gebet so wichtig. Im Gebet geben wir Gott Zugang zu unserem Herz Und wir bekommen Zugang bei Gott. In dem Gebet das erste Mal und dann gehört man zu Jesus Christus. Darum ist das erste, das rettende Gebet so wichtig. Kommen wir zum zweiten. Das Allezeitgebet. Oh, da haben die Leute schon Schiss. Das weiss ich, immer. Wenn ich Leute sage, du, wie hast du eigentlich in deinem Gebetsleben? So, weißt du, ich bete zivig. Ich bin 5 Minuten durch. Ich sage, ja, dann zeige ich auch du, es gibt das Gebet, das geht. Die ganze Zeit, ja, ich kann nicht den ganzen Tag beten, muss arbeiten. Ich sage, ja, du kannst auch wegen Schaffen beten. Ich will euch einfach in das mit Ihnen nehmen, dass das wirklich möglich ist, das Allzeitgebet. Wenn man die Bibelstelle zu, ja, seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet. Das ist so etwas wichtig mit jedem, der Jesus von ganzem Herzen liebt. Wo ihm nachfolgt, kann es gar nicht sein, mit ihm unter dem Tag zu reden. Ob du am Arbeiten bist, ob du daheim bist, ob du am Kochen bist, am Aufräumen bist. Du musst nicht immer einen Psalm singen, aber deine Antenne sollte immer da sein. Herr, ich bin da. Und man kann auch mal wirklich sagen, wenn der Staubsaugerbüttel reingeht, Herr, jetzt bring den Sack mal rein. Aus dem heraus entsteht eine lebendige Beziehung, verstehen Sie das? Wenn wir mit Gott ihn nur in der stillen Zeit besuchen und dann wieder gehen, das ist doch keine Beziehung. Wenn ich am Morgen meiner Frau einen Kuss gebe und sage, tschüss, und am Abend, hoi, bist du ja da, Frau, hast du gekocht? Das ist keine Beziehung. Das ist ein Agreement, sagt man dem. Ja, man hat etwas abgemacht, das verhebt. Jesus will in uns leben und will durch uns leben. Und ein Allzeitgebet ist, ich kann jederzeit mit Gott reden. Das Gartengebet. Warum seid ihr schon in dem Gartengebet? Ja, weil ich im Garten eigentlich sehr gern bin. Ich bin, im ersten Beruf bin ich Gärtner. Und das Gartengebet ist wirklich etwas, wo es mir gut geht. Und ich habe während meinem Studium dort mal mich mit jüdischer Geschichte, mit jüdischen Glaubensvorstellungen beschäftigt. Und es besteht in der jüdischen Geschichte ein Bild, dass jeder Mensch, der zu Gott gehört, mit ihm einen Garten hat. Und dass in dem Garten, wir sagen dem vielleicht stille Zeit, aber das stille Zeit greift eigentlich da nicht, weil der Garten ist immer um uns herum. Wir können in den Garten reingehen und da sind unsere Wünsche, sind Blumen. Also ich erzähle jetzt mal von meinem Garten. Ich sage, Herr, da bin ich wieder, aber der ist ja schon da. Ich kann jetzt gerade in meinen Garten gehen und dann sehe ich da meine Wünsche, die ich noch habe, meine verschiedenen Autos und so weiter. Das sind aber Wünsche, Blumen, die wachsen, vergehen, da kommen neue. Ja, ihr wisst, wie das ist. Und dann sind dort Bäume. Und jedes Mal, wenn ich eine Gebetsverpflichtung aufnehme für jemanden zu beten, ich habe jetzt noch 3-4 Bäume stehen bei mir, dann pflanze ich einen Baum und der steht schon gerade dort. Es sind Bäume, die zum Teil am Vertrocknen sind, wo ich bitte, dass Gott ihnen neue Kraft gibt. Es gibt Bäume, letzte Woche konnte ich einen rausnehmen, der war okkult belastet, der war bei mir im Befreiungsgebet und ich habe über eine Woche Zeit gehabt, mich auf das vorzubereiten und ich habe den Draht durchschnitten und der steht heute frei. Wir haben das Gespräch gehabt, er ist frei geworden. Ich habe den Baum jetzt Gott wieder übergeben, in seinen Garten zurückgestellt. Und so gibt es verschiedene Bäume. Auch meine Familie ist ein riesen ist ein Beet. Und ich sage mir das, ich will, dass das durchgeht. Und Leute, das ist schön, wenn man der innere Mensch durch den Garten läuft, der hat keinen Krampf. Manchmal ist er ein bisschen niedergeschlagen, aber das weiß Gott sofort, wenn ich mit ihm im Garten bin. Und vorne in meinem Garten stehe ich auf einer riesengroßen Felsplatte. Und da sehe ich nur Himmel. Und dort stehe ich in meiner Anbetung. Mein innerer Mensch steht und ruft zu Gott, Herr, ich danke dir, du bist gut zu mir, segne unsere Schweiz, gib mir neue Kraft. Und diese Vorstellung, das ist das für mich, das Allezeitgebet. Ich kann jeden Moment in den Garten gehen. Jetzt in meinem Kopf bin ich in dem Garten. Und danke Gott, dass ihr da seid. Ihr seid auch so ein Feld, wo ich immer wieder begieße, im Vorfeld schon, und dafür bete und einstehe. Jeder kann sich seinen Garten selber bauen, seine Beziehung mit Gott. In dem Garten stehen Verheißungen. In dem Garten begegnet mir Gott und offenbart mir meine Motivation. Das ist interessant. Wenn ich dann meine, ich habe eine ganz besondere Pflanze entdeckt, das werde ich in Zukunft so machen. Und Gott mir meine Motivation offenbart, da bin ich auch schon verschrocken. In dem Garten ist aber auch so, ich bin schon in meinen Garten gekommen und bin über Disteln und Dornen gestolpert. Habe ich gar nicht gern. Die müssen raus. Die Disteln und Dornen sind die Sachen, wo ich sündige. Wo ich auf die Nase gefallen bin. Und Leute, der Garten ist so, der ist so ehrlich. Weil ich vergesse das, wenn ich sündige. Ich habe das auch schon vergessen. Das ist so irgendwie unter ferner Liefen, Tag geht weiter. Und dann kommst du in deinen Garten und Bett ist um Erweckung und so. Und irgendwie merkst du, das ist schwarzes Ding von dir. Das sind Dornen und Disteln. Wieso kommen wir? Und Gott zeigt dir, aha. Es ist wichtig, ich sage es auch mit dem Bild, wie es mir wichtig ist, alle Zeit bereit sein, für Gott ansprechbar sein. Ich wünsche mir, dass ihr euch so einen Garten zulegt. Der Garten ist immer um euch, wo ihr seid. Und wenn ihr eine Vorstellung habt und nicht einfach das abstrakte Wort Gebet, das ist ja schon fast eine Bedrohung. Wenn ihr Gebetsübt oder Gebet vor dem Gottesdienst. Das heisst, für viele Leute, da gehst du nicht. Obwohl sie geistlich sind. Aber Gebet ist so schwer belastet. Darum ist es so schön, wenn ich sehe, ihr habt einen Raum mit so vielen Möglichkeiten, wo ihr neu könnt auftanken. Das ist auch ein Garten, wo sie geschaffen hat für euch, dass ihr neu aufgeht. Aber alle Zeit, das ist ein Anspruch, den ich an euch stelle. Wenn ihr die Schweiz verändern wollt, wenn ihr euer eigenes Leben verändern wollt, dann ist das einfach, Herr, ich bin da, ich bin jetzt in meinem Garten und das ist manchmal ganz kurz, 15 Sekunden, bin ich schon wieder draußen. Ein Erlebnis, das ich jetzt hatte mit dem Garten diese Woche. Am 12. November, das war der Dienstag, sitze ich mit meiner Frau, Wollendecke eingepackt, Heizdecke im Rücken auf dem Balkon und Gottes Geist redet zu mir in dem Garten und sagt, geh zu den Menschenfischer und predige über das Gebet. Und ich sage, ja, ich hätte noch andere Themen. Das war so ein Gedanke. Das war etwa 10 Uhr. Und dann komme ich doch tatsächlich ein E-Mail über. Und das ist etwa 23.14 bei mir eingetroffen von eurem Mitgemeinsleiter, dem Thomas. Und der ist so richtig, er hat gemerkt, er ist beflügelt, er kommt aus einem vollen Wochenende, er schwebt halb. Er schreibt zu mir, Hallihallo Matthias, wir treffen uns erstmals seit dem Gemeindeweekend in Adelboden, Thema Heiliger Geist, ein starkes Wochenende mit einem intensiven Erleben göttlicher Gegenwart. Das wird ich auch, das wird ich auch. Und dann kommt's. Und wir stehen unmittelbar vor den Pray-Tagen, 19 Tagen, wofür wir am Sonntag den Startschuss geben. Gebet wird also das im Zentrum stehen. Damit meine ich nicht, dass du darüber predigen sollst, aber es ist sicher hilfreich, wenn du weißt, wo wir stehen. Ja, nein, kein Druck auflegen, nein. Nein, aber wissen Sie, das geht ja gar nicht. Es geht darum, ich bin ansprechbar, wenn ich einen Garten habe. Wenn ich nur Gebetsdisziplin habe, Gebetsabend, Worship-Gebet und das alles erfüllen will, habe ich das nicht. Ich brauche einen Ort, wo Gottes Geist meinem Geist kann Antwort geben kann. Ich lebe von dem, dass Gottes Geist meinem Geist... Es steht im Römerbrief 8, 16, glaube ich. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Er hockt da nicht neben unserem Ohr und Gottes Kind, du bist Gottes Kind. So blöd ist Gott nicht. Paulus meint, wenn er sagt, Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kind sind. Das ist auch so auf dem Griechischen eindeutig auszulegen, dass er uns zeigt, wie wir als Gottes Kind sind. Dass wir es sind. Wie wir das können leben. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Aber viele Leute sagen mir, ich höre ihn nicht. Ja, warum hören wir ihn nicht? Ihr gehört, er redet nämlich schon. Weil die Festplatte voll ist. Wenn die Festplatte voll ist, geht nichts mehr drauf. Ich habe gelesen, es gehen über 60'000 Gedanken hat ein Mensch pro Tag. 60'000 Gedanken. Und wissen Sie, wie viele von diesen 60'000 Gedanken wertvoll sind oder verarbeitet werden? 3%. 3%. Und der Informationsüberfluss von mir nimmt immer mehr zu. Wenn wir, und das würde ich euch auch raten für die Woche, reduzierend Belastung von eurer Festplatte, reduzierend, ihr könnt sagen, ich verzichte die Woche mal ganz auf Nachrichten hören, ich will frei sein für Gottes Wort, um ihn zu hören, um ihm zu dienen. Hey, ihr werdet eine Lebensentschlackung feststellen. Einfach streichen, um nicht erst zu sagen, ja Herr, ich komme ja beten, dann ist das wieder gut. Nein, bereit sein, um zu beten. Ich glaube, das ist auch im Sinn von eurer Gemeindeleitung. Auch weil sie euch in dem Geist weiterbringen wollen, dass ihr beachtet werdet von Gott, dass ihr da betet. Ihr dürft da nicht etwas ableisten, was Gott von euch erwartet. Sondern ihr dürft euch erkenntlich zeigen, als Kinder Gottes, die euren Vater liebt. Und das ist das Schönste für einen Vater. Und er wird sich freuen und er wird euch, wenn ihr ernstlich vor ihm sind, wenn ihr mit ernstlich heisst auch nicht, wie es oft gesagt wird, mit einem bösen Gesicht da sitzen und beten. Ernstlich kommt von dem griechischen Begriff Energeia. Also energisch, mit Energie geladen, sich bewusst machen, um was es geht. Und dann, das ist der Garten. Das ist ein Garten, wo jeden Einzelnen von euch kann haben. Gehen wir weiter, um das nochmal zusammenzufassen. Gottes Geist redet in dem Garten zu mir. Allzeit, immer wieder mal, alle zwei Wochen mal, manchmal in einer Woche dreimal. Und er redet, ich sage euch, das sind so 5 bis 10 Sekunden, nicht mehr. Ich habe noch keine Predigt gehört von Gott zu mir. Wir sind von Gott offenbar, er weiß genau, was er muss sagen. Es sind so 5-10 Sekunden. Wo Gott sagt, Matthias, predige über das Gebet. Und dann wird es ein Moment, muss ich überlegen, ist es? Ja, das ist tatsächlich, das muss ich jetzt mal ernst, muss ich abklären. Und dann kommt so ein E-Mail, oder? Das ist eine Bestätigung. Das sind 15 Sekunden, wo Gott hat. Und sind einfach wach. Erwartet nicht etwas anderes. Aber ich sage euch, wenn Gott in euer Herz redet, mach's, tu es. Es ist viel schwieriger, 3 Wochen nachher zu Gott zu erklären, wieso man nicht gelost hat. Das ist nervig. Ich habe das auch schon durchgemacht. Es ist nervig. Du hast genau gewusst, du hättest sollen. Und jetzt ist, weil du es nicht gemacht hast, weil du nicht telefoniert hast, weil Gott hat dir auf der Leute im Heinz an, dem geht es dreckig. Und du hast es nicht gemacht. Und dann hörst du hast immer gewusst, dass es ihm dreckig geht, der Geist Gottes hat es gezeigt, sondern dann hörst du, wie ein anderes Zeugnis gibt, wie der Heinz ein Zeugnis gibt. Du, die Anna-Marie hat mir letzte Woche angerufen, ich habe es gebraucht. Und du bist es nicht gewesen. Hätte müssen zu Anna-Marie gehen. Das ist doch Gottes Geist gibt Zeugnis und das ist wichtig, dass wir auf das hören. In dem Garten kämpfe ich im Gebet, dass mir eine Tür aufgemacht wird in Europa an verschiedenen Orten. Wie letzte Woche, wo wir in Bielefeld waren und am Missionstag ein Referat hatten von über 400 Leuten. Und es ist ein herrlicher Gottesdienst. Das ist in Deutschland unsere Tür auf, in Österreich, dass unsere Tür aufgetan wird, dass man wieder evangelisieren kann. In dem Garten zeigt mir Gott auf den Zustand von dieser verlorenen Welt und manchmal muss ich berühren. Weil ich es einfach nicht aushalte, weil ich sehe, Gott, wenn er dir zeigt, was heisst Verlorenheit, das lässt dich nicht in Ruhe. Mich lässt das nicht in Ruhe. In dem Garten jubel ich aber auch über Durchbrüche. Mein innerer Mensch flippt einmal fast aus. Der gumpet in dem Garten hin und her und preist Gott. Das ist für mich alle Zeit mit Gott zusammen zu sein. Beim Autofahren. Manchmal ist es sogar so, dass ich aufs WC gehe, um einen Moment ruhig zu haben, um schnell in den Garten einzutauchen. Um zu fragen, Herr, gehen wir einen Schritt weiter, das beanspruchende Gebet. Das soll für euch einfach eine Anleitung sein für nächste Woche, vielleicht so, dass ihr dem mal nachgehen könnt. Das beanspruchende Gebet, oder das ist das Gebet nach Verheißungen. Das ist etwas, wo ich jung war, hat man sehr viel Wert darauf gelegt, nach Verheißungen zu beten. Das ist verloren gegangen ein Stück weit und vielleicht ist das auch ein Punkt, um das wieder aufzubringen. Verheißungen. Paulus sagt, alles, was zum Leben, das heisst zum irdischen Leben, Körper, wo wir da in der Welt marschieren, und zur Frömmigkeit, das ist das Leben vor Gott, dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Wer nach Verheißige bettet, wer Verheißige einsetzt, der nimmt vor Gott und kommt Anteil über und wird in dem wachsen. Ein weiterer Vers, der für mich da entscheidend ist, ist aus 2. Korinther 1,20 von Paulus. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in Jesus das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Amen sagen könnt ihr, oder? Amen? Amen. Genau. Und das ist wichtig, so ist es. Sich mit einer Verheißung kurzschliessen und sie zu erkennen. Im Neuen Testament, in 259 Kapiteln, die uns gegeben sind, sind auf ca. 300 Seiten 350 Verheißungen von Gott. Es sind im Neuen Testament über 350 Verheißungen. Die sind nicht einfach reingeschrieben, dass es interessant wird, sondern sie sind uns als Schecks gegeben, um sie dort einzusetzen, wo sie passen. Das ist zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal eine junge Frau, sie hat Kopfweh, es geht ihr nicht gut, sie hat den ganzen Tag schon Kopfweh, jetzt kommt sie heim, macht die Apotheke auf und jetzt wird reingebuttert, was dort drin ist. Hustensaft, Apfeltabletten, Baldrian, Alkazil, Herzpräparat, Aspirin, Bonstan, Kohletabletten und sie sagt sich, irgendetwas hilft schon. Das Nächste, was die junge Frau muss schlucken, ist ein Schlauch zum Absaugen. Der wird es noch schlechter gehen. So ist es mit den Verheißungen, wie sie heute zum Teil eingesetzt werden. Viele Leute greifen einfach in das Neue Testament hinein und nehmen irgendeine Verheißung, wo man schon so kann zudrehen, dass sie auf einen passt und meint, Gott müsse jetzt so funktionieren. Aber ihr könnt mit Cumulus-Karten im Grob nichts anfangen. Und mit dieser Grobkarte könnt ihr im Migro nicht anfangen. Ein müdes Lächeln, haben sie uns auch. Und wir sagen, was? Ich habe nein, die passt nicht. Und viele Christen gehen leider so mit Verheißungen um. Das tut mir weh. Ich werde jetzt einfach mit euch mal eine Praxis anschauen, dass ihr das nachvollziehen könnt. Für mich ist es wichtig, ich kann schon verschiedentlich gelehrt über Verheißungen, über Einsätze, und darum werde ich das da ganz kurz mit Ihnen. Übrigens, die Predigt, die ist, zu jedem Thema könnte man eine ganze Predigt machen, aber ich habe das für euch einfach diese Woche jetzt mal eingekürzt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Gemeinde oder ein Mitglied von einer Gemeinde wird öffentlich durch den Kakao gezogen. Vielleicht gibt es das in dieser Gemeinde nicht. Ich erlebe Gemeinden, wo Geschäftsmänner fix und fertig gemacht werden von der öffentlichen Behörde. Vorgeführt werden. Ihre Eingaben werden nicht behandelt und ein Nachbar, der ein halbes Jahr später Eingaben gemacht hat, kommt dran. Und da werden pingelige Sachen, die passen nicht. Man merkt richtig und da werden Gerüchte erzählt über eigene Leute. Und es gibt Gemeinden, da gibt es Leute, die sagen, ja, das geht schon wieder vorbei. Wachsgras drüber, ist cool. Das, was dich umbringt, macht dich stark. So ein Kabis. Wir haben im Wort Gottes Verheißungen. Und jetzt nehmen wir jetzt mal eine Verheißung, eine gute Verheißung, die da aber nicht passt. Da heisst zum Beispiel, jetzt nimmt die Gemeinde, sagen wir nehmen eine Verheißung, ich gebe die Verheißung, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Man kann die Verheißung nehmen, sicher, weil bitte ist nie schlecht. Aber im Zusammenhang geht es in dieser Verheißung eigentlich um Beziehung mit Gott, um Gott als Versorger zu haben, als Kind, das wirklich ganz nah zu erleben. Ich werde euch jetzt mal eine Verheißung zeigen, die ganz sicher passt. Vor allen Dingen, sie steht im Epheser 6, 16, vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Das ist eine Verheißung, wo ein geübter Bibelleser sofort erkennt, dass das eine Verheißung ist. Und es passt, weil Paulus da beschreibt, der Angriff gegen Gemeinde. Angriff gegen Gläubige. Und er fordert uns aus, eine Verheißung, da eine Verheißung zu nehmen, da, wo wir packen können und sagen, Herr, da steht's. Das wollen wir tun. Das wollen wir tun. Jetzt wollen wir mal die Verheißung auseinandernehmen. Die meisten Verheißungen, sage ich jetzt mal voraus, gibt es ein Geschenk und es gibt eine Bedingung. Es gibt wenige Verheißungen, die gar keine Bedingung haben. Aber normalerweise ist es so, dass man einen Zuspruch hat, ein Versprechen und eine Bedingung. Und manchmal ist es auch so, dass ihr euch in Leitungen fragt, was heisst denn das genau? Es braucht eine Erklärung, wie man einen Zusammenhang muss herstellen. Ich möchte das mal schnell anschauen an dieser Verheißung. Aufbau von der Verheißung ist da der erste Satz, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Das ist nicht einfach so ein schönes Bild. Das ist eine Tatsache. Wir können feurige Pfeile auslöschen. Wir, Bedingung, ergreifen das Schild vom Glauben. Jetzt müssen wir das mit dem Geschäftsmann anschauen und sagen, look, wir als Gemeinde, wir ergreifen jetzt das Schild vom Glauben. Wir stellen uns zusammen, wir tun uns gegenseitig im Glauben ermutigen und dann tun wir Gott die Verheißung zeigen. Vielleicht hat er sie ja vergessen. Nein, sicher nicht. Aber Luther hat es ganz krass formuliert. Er hat gesagt, wir müssen Gott seine Versprechen um die Ohren schlagen. Das würde ich mich nicht getrauen, zu sagen. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen Gott zeigen, dass wir es ernst meinen. Sein Wort verheben. Und wenn wir das können zeigen und sagen, Herr, du hast es gesagt, dann können wir auch darauf beharren, dass wir sein Eingreifen sehen wollen, weil er es versprochen hat. Versteht ihr das? Natürlich haben wir jetzt auch Matthäus 7 und 8 nehmen, bittet, so wird euch gegeben, weil man kann ja alles Mögliche bitten. Aber wenn wir unsere Liebe zu seinem Wort zeigen und das verbinden können, dann wird das gewaltig. Jetzt zum Beispiel eine Erklärung. Die feurigen Pfeile. Wir müssen bewusst sein, was machen denn feurige Pfeile? Feurige Pfeile werden aus dem Hinterhalt abgeschossen und wenn sie einen Mensch treffen, ist das etwas Brutales, weil Feuerwunden heilen fast nicht. Wenn Feuer abgeschossen wird, werden ganze Gemeinden, sage ich es mal so, oder ganze Städte in Brand gesetzt. Darum ist es wichtig, im Glauben dem zu begegnen. Es hat der eine vielleicht Angst bekommen und sagt, ja, ich bete lieber nicht mehr. Das ist ja viel zu kompliziert. Nein, das wollte ich nicht sagen. Es ist für mich einfach, euch zu sagen, es gibt immer mehr. Man kann sich weiter ausstrecken. Bet auch falsch oder bet richtig, bet aus dem Herzen. Sag einfach Gott, wie es ist. Das ist viel besser als nicht beten. Aber wenn ihr an konkrete Probleme hinkommt, versuchend konkrete Antworten in der Bibel zu finden. Ihr zeigt Gott, wie wertvoll euch sein Wort ist. Versteht ihr? Und das ist gerade nächste Woche, wenn ihr in dem Raum seid. Lasst doch mal die Verheißungen oder die bekannten Verheißungen, schauen Sie an, das Versprechen, Bedingung, prüfen euch und dann gebt Gott eher. Und wenn ihr etwas nicht versteht, dann hat es genug Leute, die man fragen kann. Gehen wir zum letzten Punkt. Das anhaltende Gebet. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Der Vers hat mich schon, der hat mich schon so oft herausgefordert. Markus 11,24, der hat mich schon so oft herausgefordert. Wenn man betet, es anzunehmen, als ob es schon da wäre. Es ist einfacher, das von einem anderen zu verlangen, als selber, wenn man krank ist, das in Anspruch zu nehmen. Herr, ich bitte dich, mach mich gesund, mein Bein tut weh. Aber du weißt, aufstehen kann ich nicht. Sich schon rausschwätzen und sagen, Herr, ich habe jetzt gebetet, jetzt will ich es auch versuchen. Ich könnte dir da ein Beispiel erzählen, das gewaltig ist, aber das muss ich erwähnen lassen. Viele ich wette, dass wirklich, dass ihr reingenommen werdet jetzt in das anhaltende Gebet, dass ihr wisst, dass das, was ihr bittet, dass ihr das empfangen habt, dass man muss dranbleiben. Vor einigen Jahren habe ich, oder die Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, als ich Daniel Buch gelesen habe, nach langer Zeit mal wieder, dann habe ich Daniel 10, Kapitel 10, 9 und 10 bin ich plötzlich hängen geblieben. Da wird eine fast ähnliche Geschichte erzählt. Der Daniel ist euch bekannt, oder? Der Prophet, der betet hat. Das ist sozusagen, wie Daniel betet hat, oder? So haben wir es noch gelernt in der Sonntagsschule. Wie Daniel, so sollen die beten. In beiden Kapiteln, im 9 und 10, fährt der Daniel an zu beten. Und interessanterweise steht in beiden etwas Gleiches, dass in dem Moment, wo er gebetet hat, sich der Engel aufgemacht hat, um die Antwort zu geben. Jetzt ist es aber so, im Kapitel 9 ist es so, Daniel, sagt der Engel, wo zu Daniel kommt, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir es kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Also hat er eine Vision gehabt. Das Interessante ist, der Daniel hat betet, wo ein Taug aufmacht, steht ein Engel da. Gut, das ist für euch nichts Neues. Bei euch stehen ja immer Engel, sagst du. Nein, also das ist schon ein Engel da. Und dann steht im Kapitel 10 wieder so ein Anliegen, das er hat. Und jetzt müsst ihr mal hören. Dann spricht plötzlich der Engel zu ihm. Denn vom ersten Tage an, als du vom Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Gebete erhört. Also sie sind schon erhört, sind jetzt aber. Und ich wollte kommen, um deine Worte willen, aber der Engelfürst des Königreichs in Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit den Engelfürsten des Königreichs von Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben. Es gibt Gebet. Sie sind schon erhört, aber wo sie noch nicht bei uns sind. Das zweite Mal wird beschrieben, wie der Engel gekämpft hat gegen andere Kämpfe. Widerstand. Paulus sagt, wir können nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit den Mächtigen, wo zwischen Himmel und Erde sind, mit den Herren der Welt, wo mit den bösen Geistern im Bund stehen. Also da ist etwas da. 21 Tage hat Daniel gewartet. 21 Tage hat er auf ein Gebet, das schon erhört war, gewartet. Der Daniel hat ausgeharrt. Das wird uns ja oft gesagt, wir sollen harren, wir sollen ausharren, wir sollen gespannt sein, dass sich das in unserer Welt, ja, dass es sichtbar wird in unserer Welt. Wir haben das Gebet, wir kämpfen darum, dass es Wirklichkeit wird. Der Engel von Daniel, oder für den Daniel, hat nach 21 Tagen noch ein offenes Glaubensfenster gefunden. Er hat ja Fenster gebetet. Er hat immer im offenen Fenster. Also das Fenster war noch offen gewesen. Ich habe mich gefragt, wie viele Engel sind losgeschickt worden und haben geschlossene Fenster angetroffen. Weil unser Ausharren nicht gelangt hat. Wir machen es uns oft zu einfach. Wir sagen, Gott kann alles. Wir haben ein Gebet. Ja klar kann er alles. Aber er hat uns übertreibt, für die Welt zu schauen. Wenn ihr eine Entzündung habt im Bein und ihr geht zum Arzt und der Arzt gibt etwas mit und sagt, das sollte helfen und nach einem halben Jahr eitert das immer noch nicht, immer noch um, dann geht ihr wieder zum Arzt. Ihr geht so lange zum Arzt, bis das erledigt ist. Abstimmungen in der Schweiz, regionale Abstimmungen, Wahlen. Gott sucht nach Leuten, die im Riss stehen. Und da muss man andauernd beten, dranbleiben, 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 dranbleiben. Und für mich war eigentlich das eine Antwort gewesen, dass es sich noch eine Zeit kann aushalten, bis etwas kommt, aber es kommt. Noch abschließende Gedanken heute. Eures Gebet ist ein Zuspruch an euch. Eures Gebet, die Woche, wird Veränderung schaffen in der geistlichen Welt. Eure Gebet werden nicht unbeantwortet sein. Eure Gebet wird euch Zugang geben zu Gott und Gott wird Zugang bekommen zu euch. Wenn ihr bereit seid, euer Herz ganz zu öffnen, dann wird durch das Gebet wird immer an euch auch etwas hängen bleiben. Die Jünger haben auch etwas gegessen vom Brot, das Jesus verteilt hat. Dabei sein heisst Veränderung zuzulassen und auch zu erwarten. Ihr seid entscheidend für die Schweiz, wenn ihr betet. Weil der Dienst ist der mächtigste Dienst, den man tun kann. Ein Ruf von Ausgott in unser Land ist, wach auf, der du schläfst, steh auf vor den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und dann vielleicht noch etwas zu dass ihr euch nicht überfordert. Gebet heisst nicht gleich Erweckung. Gebet heisst nicht gleich Erweckung. Es wird oft ein Druck in Gemeinden ausgesprochen, gesagt, wenn ihr betet, dann wird Erweckung kommen. Und dann kommt sie und dann sind die Leute frustriert. Gebet, die erste Erweckung, die wir hatten im Neuen Testament, die ist einfach gekommen, weil Gott sie wollte. Aber Gebet verändert uns so, dass wir ein Teil von einer Erweckung sein. Versteht ihr? Das ist etwas, ein Teil davon sein. Für mich ist nicht wichtig, ob der Erweckung in der Schweiz durch mich kommt oder durch irgendeinen anderen, der die Schweiz predigt. Hauptsache, ich bin dabei. Das ist, ich will dabei sein. Also Gebet macht euch zu Teilhaber. In der unsichtbaren Welt, mit allen anderen, die auch beten. Ihr seid Teilhaber. Denn das Gebet ist mehr als Traktandenliste zu erfüllen. Wenn ihr in dem Gebetsraum seid, nehmt nicht eure interne Gebetstraktandenliste für das Rösli, Johann, Michael, Kind, das Auto, die Reparatur und so. Nicht traktandenmässig beten, sondern schüttet euer Herz aus und dann seid bereit zu schauen, was Gott euch auf die Lippen legt. Haltet das mal aus. Haltet das mal aus, einfach zu sein und dann auch vielleicht 5 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde zu warten, bis Gott ein Zeugnis gibt in euch, wo ihr dafür beten könnt. Es könnte eine ganz neue Erfahrung sein. Weil Gebet ist nicht an einer Klagemauer stehen und Jehova, komm, Jahwe mach, zack. Nein. Es ist eine Begegnung, ein Erleben. Das muss da sein, ein Erleben von Gott. Und dann müsst ihr noch wissen, Gebet ist ein Privileg. Ein Privileg. Das Wort ist ein Fremdwort, aber Privileg, das heisst, es ist nicht allen gestattet, so vor Gott zu kommen. Es ist ein Privileg. Der römische Hauptmann, der einem Diener ein Privileg gibt, das steht nur dem zu. Er kann zum Beispiel am Schlafzimmer klopfen, er darf am Tisch mitessen. Das ist ein Privileg. Gebet ist ein Privileg. Ich schließe mit einer Liedstrophe, wo ich als Kind rausgebrüllt habe, weil es so ein tolles Lied ist. Welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Hat noch mehrere Strophen. Das ist Lied da. Oh, Jesus, 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 Jesus. So haben wir angefangen, so werden wir hören. Predigt ist fertig, Botschaft geht weiter. Das sind ihr und die Botschaft ist für euch gewesen.